Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Bevor ich mit der Predigt starte, wollte ich euch einmal kurz Danke sagen. Und zwar vor 2 Wochen haben wir hier Dietmar Roller gehabt, der die Predigt gehalten hat. Und haben wir eine Kollekte gesammelt für die Arbeit zur Sklavenbefreiung in Indien. Und da sind in der FEG fast 3.500 Euro zusammengekommen. Das ist enorm. Es beschämt mich, Teil einer so großzügigen Gemeinde zu sein. Das finde ich großartig. Und wisst ihr was, was ich fast noch besser finde? Dass Leute von euch gesagt haben, ich möchte beten. Ich möchte hierfür beten. Und 4 Tage nach unserem Gottesdienst sind in Indien wieder durch unsere Arbeit 44 Sklaven befreit worden. Da habt ihr Anteil dran durch eure Gebete. Vielen Dank euch. Wenn ihr sagt, ich bin ein paar Mal angesprochen, ich würde gerne da mehr beten, mehr Infos haben. Wir haben so ein Gebetsheft entwickelt mit Impulsen zum Beten, zu den Seligpreisungen. Das könnt ihr euch hinten am Infotisch nehmen, wenn euch das interessiert. Und apropos Beten, der Joe Falk, Johannes Falk und ich werden in 10 Tagen für knapp 2 Wochen nach Indien fliegen und uns die Arbeit anschauen. Und der Johannes arbeitet als Botschafter für uns. Und ich bitte euch einfach, uns im Gebet zu begleiten, wenn wir da hingehen, verschiedene Dinge sehen, dass wir die Eindrücke gut aufnehmen und fruchtbar werden lassen können. Bitte betet da für uns. Danke. Jetzt zur Predigt. Heute geht die Predigtreihe zum Epheserbrief weiter. Wir hatten so ein paar Pausen und Breaks und Unterbrechungen, Weihnachten und so weiter, aber jetzt geht's weiter. Vor ein paar Wochen hat Andreas schon wieder angefangen, Andreas Hildebrand, er hat Kapitel 4 angefangen auszulegen, die ersten Verse. Und da geht es darum, dass Paulus dieses zentrale Thema Einheit in der Gemeinde betont. Ein Glaube, eine Taufe, ein Herr, ein Gott, ein Vater, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, eins, eins, eins. Und obwohl Einheit so ein ganz wesentliches Thema für eine gesunde Gemeinde ist, Einheit im Kern, gibt es trotzdem eine gottgewollte Verschiedenartigkeit. Und um diese Verschiedenartigkeit, um die geht's heute. Wie und wozu ist die da? Und wir lesen in Kapitel 4, Epheser Kapitel 4 ab Vers 7, wenn ihr diese Bibel habt, das ist Seite 892. Epheser 4 ab Vers 7. Da schreibt Paulus, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben geschenkt, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Soweit der Text. Wenn man diesen Text liest, dann finde ich den auf den ersten Blick relativ chaotisch. Das scheint hier so eine wahllose Verknüpfung von unterschiedlichen Themen zu sein. Erst im Vers 7, da geht es um eine Gabe, dass wir eine Gabe bekommen haben. Und dann auf einmal kommt so ein komischer Einschub mit einer Himmelfahrt, runterfahren, wieder Gefangene machen, wieder auffahren. Und dann geht es wieder weiter um Gaben. Was macht das für einen Sinn? Was soll dieser Einschub mit der, was soll dieser Part mit der Gefangennahme, mit der Himmelfahrt und Co.? Für uns macht es auf den ersten Blick nicht so viel Sinn. Für die Hörer damals war das anders. Für die war völlig klar, was Paulus hier meint, was Paulus macht. Paulus, der schreibt hier von einem Feldherrn. Von einem Feldherrn, der in Krieg gezogen ist. Der ist in Krieg gezogen, hat seine Schlachten gekämpft und geschlagen, hat den Krieg gewonnen und der kommt jetzt wieder nach Hause. Und das war so üblich, der kommt heim und dann bereitet sein Volk ihm einen großen Empfang vor. Die Leute stehen Spalier, sie jubeln dem Sieger zu. Er kommt und in seinem Gefolge führt so ein paar Gefangene mit sich, die er unterwegs gemacht hat. Und er zieht in seine Heimatstadt ein und den Leuten, die so am Rand dastehen und ihm zujubeln, seinem Volk, denen bringt er Geschenke aus der Schlacht mit. Das ist das, was hier heißt, er hat Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Normalerweise waren das entweder Nahrungsmittel oder Waffen. Nahrungsmittel zur Versorgung oder Waffen als Geschenke, um für die nächsten Kämpfe noch besser ausgerüstet zu sein. Wer von euch ist regelmäßiger Asterix-Leser? Oder war das? Okay, ein paar vernünftige Menschen hier. Schön. Wer Asterix liest, der sieht das immer wieder. Nach so einer Schlacht kommen die heim und bringen Waffen und so weiter mit nach Hause. Und ein paar Wildschweine dürfen auch nicht fehlen. Darum geht's hier. Und diese Waffenthematik, die kommt übrigens, das ist nur so am Rande, die kommt in diesem Brief nochmal vor. Die kommt später nochmal vor, wenn es um die Waffenrüstung Gottes geht. Da sagt Paulus, diese Waffen, die Gott euch zur Verfügung gestellt hat, die müsst ihr einsetzen. Die sind wichtig. Die sollt ihr tragen. Und Paulus benutzt nicht dieses Waffenbild, weil er irgendwie besonders martialisch veranlagt gewesen wäre, sondern er benutzt einfach ein Bild, das haben die Leute jeden Tag gesehen. Die haben jeden Tag Soldaten gesehen. Und das hat sie dann an diese geistliche Realität erinnert. Und dieser Part mit, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg in Vers 8, ist ein Zitat aus Psalm 68. Und wenn Paulus das zitiert, da ist ihm klar, Jesus ist dieser Triumphator. Er ist es, der Himmel und Hölle durchzogen hat. Er hat alles besiegt. Alle lebensfeindlichen Mächte bis hin zum Tod, er hat sie alle besiegt. Er durchdringt alles, heißt es da. Und jetzt geht es darum, dass das, was ihm schon gehört, nämlich alles, dass das auch in Besitz genommen wird. All diese Länder, ja, dass der ganze Kosmos eingenommen wird. Dazu die Geschenke, dazu Nahrung und Waffen, um das Land einzunehmen, was ihm schon gehört. Und dieser Triumphator, der verteilt seine Gaben, wir sehen das in Vers 7, jedem Einzelnen ohne Ausnahme. Jeder Einzelne bekommt seine Gabe, die zu ihm passt. Jemand, der viel Kraft hat, dem drückt er vielleicht einen schweren Speer in die Hand. Der wird damit was anfangen können und er wird nicht unter dem Gewicht des Speeres zusammenbrechen, kaputt gehen. Jemand, der körperlich nicht so stark ist, der kriegt vielleicht einen Metalltopf, mit dem er viel besser Essen kochen konnte als vorher. Und das ist wichtig. Aber wenn man jemand, der körperlich schwach ist, sozusagen, wenn man dem ein Riesenschild und einen riesenschweren Speer in die Hand drücken wird, das bewirkt nichts Gutes. Das Gegenteil, derjenige bricht unter der Last zusammen. Deswegen sind Gaben individuell verteilt. Deswegen sind die Gaben, die du von Gott bekommen hast, das beste Paket, das es für dich nur geben kann. Wenn ich Gaben und Aufgaben wie manche von euch bekommen hätte, ich würde zusammenbrechen darunter. Oder ich würde mehr Schaden als Gutes anrichten, weil ich nicht dafür gemacht bin. Und wenn manche von euch meine Gaben hätten, aber das Ganze in Kombination mit eurer Persönlichkeit, eurem Charakter, das wäre wahrscheinlich nicht gut und zielführend. Deswegen dieser erste wichtige Punkt, umarm die Gaben, die du hast und auch die, die du nicht hast. Und dank Gott für beides. In Vers 7, da heißt es, er hat sie in einem bestimmten Maß zugeteilt. Gott hat dir ein maßgeschneidertes Paket gegeben. Nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern genau richtig. Maßvoll. Ein volles Maß für dich, weil er ein Ziel damit hat. Jetzt könnte man ja denken, okay, ich habe meine Gaben, wunderbar, alles, was ich brauche, jetzt geht's los, ran ans Werk. Dieser Impuls, der ist nicht verkehrt, aber Paulus schreibt, das Ganze, das reicht noch nicht, um bestmöglich Gottes Reich zu bauen, um sein Land einzunehmen und zu besiedeln, was ihm gehört und zusteht. Paulus sagt, zum bestmöglichen Einsatz deiner Gaben brauchst du Gemeinde. Und da betont er hier 5 Ämter oder 5 Gaben, die für Gemeinde wichtig sind. Und es gibt im Neuen Testament noch verschiedene andere Gabenlisten, die sind alle gleich wichtig. Es gibt da keine besonders wichtige Gabe und weniger wichtige Gabe. Die Gaben hier, das sind, ich würde mal sagen, fördernde Gaben für andere Gaben. Ihr seht gleich, wie ich das meine. Er nennt hier Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und ich muss zugeben, ich dachte immer, ja, diese 5 Gaben, die muss es irgendwie in der Gemeinde geben, damit Gemeinde ausgewogen bleibt. Stellt euch mal vor, es gäbe nur Lehrer in unserer Gemeinde. Die Nummer hier, die würde ganz schön kopflastig werden. Oder stellt euch vor, es gäbe nur Evangelisten. Da würden ja die ganzen Christen zu kurz kommen und würden nur noch sich nach Schwarzbrot sehnen. So habe ich gedacht, als ich an den Text rangegangen bin. Ich kannte den Text ja schon, der ist ja nicht unbekannt. Und dann habe ich gemerkt, ich habe den Text mal wieder meine vorgefertigte Meinung übergestülpt. Ich habe ihn damit missbraucht. Ich habe den Text gar nicht zu Wort kommen lassen. Ich habe dafür gesorgt, dass er das sagt, was ich eigentlich will, was ich denke. Und es ist so wichtig, sich Texten immer wieder neu zu nähern, alte Vorstellungen mal abzulegen und zu schauen, ich möchte den Text ernst nehmen und gucken, was sagt Gott mir durch diesen Text. Paulus schreibt hier nämlich, diese 5 Gaben, die brauchen die Christen. Schaut mal Vers 12 an, da schreibt er, diese Gaben, die sind für die Heiligen da, für die Christen. Denn die sollen wachsen und damit sie gesund wachsen können, brauchen sie diese 5 in ihrem Leben. Das Ganze, das ist wie so ein geistlicher Trainerstab. Ich weiß nicht, wer von euch ab und zu zur Zeit Olympia schaut. Ich mache das so nebenbei ab und zu. Und ich finde das faszinierend, Biathlon, diese Mischung aus Langlauf und Schießen. Und wenn man sich anschaut, was ein Biathlet, das sind sehr begabte Leute, die haben tolle Gaben für ihren Sport, was die für einen Trainerstab um sich herum haben, um ihre bestmögliche Leistung abrufen zu können. Die haben Konditionstrainer, die haben Schießtrainer, die haben Konzentrationstrainer, die haben Leute, die ihnen helfen, wenn der Puls auf 180 ist, trotzdem die Atmung zu kontrollieren, um richtig schießen zu können. Die haben Psychologen, die ihnen helfen, so einen Tunnelblick zu kriegen, damit sie das Ganze drumherum nicht wahrnehmen und volle Leistung bringen. Die haben Mediziner, die haben Physiotherapeuten und so weiter. Die haben einen ganzen Stab an Leuten, einen Trainerstab, der ihnen hilft, ihr Potenzial zur vollen Entfaltung zu bringen. Unter dem Gesichtspunkt seht bitte diese 5 Gaben. Und ich möchte die durchgehen unter ein paar Aspekten. Zum einen, was ist das für eine Gabe? Und warum brauche ich als Christ so begabte Menschen um mich herum? Und dann würde ich euch bitten, dass ihr noch diese, so eine ganz persönliche Frage so mitlaufen lasst während der Predigt. Und zwar, welche dieser Gaben lasse ich in mein Leben gern hineinsprechen? Welche kommt bei mir gern vor? Und welche klammere ich vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst aus? Auf diesem Handout, was ihr habt, sind ganz viele Fragen. Die sollt ihr nicht alle jetzt beantworten. Macht das mal in einer stillen Minute. Die erste Gabe, Apostel, kommt vom griechischen Apostolos und das heißt der Gesandte. Die ersten Jünger hat Jesus zu Aposteln gemacht. Jesus hat sie gesandt, um Pionierarbeit zu leisten, um in alle Welt zu ziehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Es waren aber nicht nur die ersten 12 Apostel sozusagen, sondern es gab noch viel, viel mehr, die auch nicht alle direkt vom lebendigen Jesus, sozusagen vom leibhaftigen Jesus ausgesandt wurden. Da gab es Barnabas, gab es Paulus, Silvanus, es gab sogar eine Apostelin, die Junia. All das sind Apostel, noch viel mehr. Und diese Apostel sind Gesandte. Gesandte, Neulandentdecker. Das sind Leute, die sind in unbekanntes Terrain vorgestoßen. Das sind Menschen, Apostel sind Menschen, die sehen Möglichkeiten, wo andere überhaupt nichts sehen. Das sind Menschen, die mutig Vorstöße machen, um das Reich Gottes auszubreiten. Warum brauche ich heute Apostel um mich herum? Weil ich, und vermutlich geht es vielen von uns so, immer wieder ganz automatisch dazu tendiere, dass mein Wirkungskreis immer enger wird. Weil ich liebe das Gewohnte, das Beschauliche, das Sichere. Da fühle ich mich wohl, das habe ich im Griff. Und wenn du auch so bist, dann brauchst du Apostel um dich herum. Ich möchte dich einladen, diese Menschen, die von Gott diese Gabe bekommen haben, nicht als Bedrohung für deine Sicherheit und deine Gewohnheit anzusehen. Das sind sie manchmal. Das sind eine Bedrohung. Wir sind gerade in diesem Visionsprozess. Wohin entwickelt sich unsere Gemeinde? Das sind große Ideen. Und diese großen Ideen, die sind eine Bedrohung für vieles Gewohnte. Aber ich möchte dich einladen, diese Menschen nicht als Bedrohung anzusehen, sondern sehe sie als Werkzeug Gottes an. Als Menschen, die Gott begabt hat für dich, damit sie dich immer wieder herausfordern, im Glauben Schritte zu gehen. Damit sie dich herausfordern, Risiken einzugehen, Neuland zu erkunden und einzunehmen, damit das Reich Gottes wächst. Wir kommen zum Zweiten, die Propheten. Propheten sind Wahrsager. Nicht im Sinne von Horoskop-Wahrsagern, sondern im besten wortwörtlichen Sinn. Wahrheitssager. Menschen, die göttliche Wahrheit aussprechen können, die andere, warum auch immer, gerade so nicht sehen können. Propheten sind Menschen, die aus ihrem engen Draht zu Gott Gottes Stimme hören und die eine besondere Hörfähigkeit haben. Und das, was sie dann von Gott gehört haben, das können die in konkrete Situationen hineinsprechen, so dass es trifft, wie kein normales menschliches Wort treffen könnte. Ich habe in den letzten 2 Jahren immer mehr und mehr erlebt, dass jemand im Abendgottesdienstleitungsteam diese Gabe hat. Und am Anfang habe ich das nicht ernst genommen. Weil da kamen manchmal Ideen, die fand ich total komisch. Und immer wieder im Nachhinein hat sich herausgestellt, diese Person hatte recht. Und ich habe irgendwann gelernt zu sagen, okay, das scheint so zu sein, da hat jemand eine Gabe der Prophetie, Wahrheit, göttliche Wahrheit in konkrete Situationen hineinzusprechen. Und ich habe gelernt, mehr und mehr darauf zu hören, auch wenn mir das erstmal spanisch vorkommt. Und diese Gabe, beziehungsweise diese Person mit dieser Gabe, die hilft mir, meinen Dienst als Pastor, als Leiter viel besser zu tun als alleine. Warum braucht jeder Christ einen Prophet um sich herum? Weil wir alle begrenzt sind. Wir sind begrenzt in unserem Hörvermögen. Und weil Christus, so wie Bonhoeffer das gesagt hat, im Bruder, in der Schwester, und ich ergänze, im Propheten viel deutlicher redet oder oft deutlicher redet als so direkt zu mir. Und wenn du jemand bist, der gerne nüchtern ist und mit Logik an Dinge rangeht, versuch mal, dich auf die Propheten einzulassen. Und ich möchte gleichzeitig die Menschen, die die Gabe der Prophetie haben, ermutigen, ihre Gabe einzusetzen. Hör mal auf die und prüf das, was sie sagen. Und sehe es als Bereicherung an. Diese Menschen sind Gottes Werkzeug, durch das er dich und mich fit machen möchte, ihm zu dienen, seinen Willen zu tun. Dann kommt die dritte Gruppe, die Evangelisten. Und das ist ja die Gruppe, die wir Christen am allerwenigsten brauchen. Die brauchen ja die Menschen, die draußen sind, die noch nicht Christen sind. Paulus sagt, du als Christ brauchst Evangelisten um dich herum. Warum? Evangelisten sind Menschen, die haben immer, Tag und Nacht, noch nicht Christen im Blick. Deren Leben, deren ganze Energie geht in eine Richtung. Das wird in eine Richtung verwendet, und zwar, dass Jesus durch Wort und Tat anderen Menschen schmackhaft gemacht wird, dass andere Leute Lust auf Jesus bekommen. Das sind Menschen, die kennen ihre Umgebung ganz genau. Die kennen die Leute in ihrer Umgebung. Die wissen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Nöte? Und nicht so generell das Nöte der Deutschen, sondern was ist die konkrete Bedürfnis, die konkrete Not von XY? Und die bringen da hinein Evangelium, gute Nachricht. Gute Nachricht, die der Not und dem Bedürfnis des Einzelnen begegnet. Wozu brauche ich Evangelisten für mich? Für mich sind solche Leute konstante Vorleber, konstante Mahner, konstante Wachhalter, dass das, was wir hier tun, kein Selbstzweck ist. Gott will, dass alle gerettet werden, alle. Und solange noch nicht alle gerettet sind, solange es noch einen gibt, der nicht diesem liebenden Jesus in die Arme gelaufen ist, solange haben wir unser Ziel noch nicht erreicht. Deswegen brauche ich Evangelisten neben mir. Brauche ich den Evangelisten neben mir, der mich nicht vergessen ist, dass mein Kollege und mein Freund Jesus braucht. An welche Person denkst du gerade? Wer braucht Jesus in deinem Umfeld? Wisst ihr was? Diese Evangelisten, die können manchmal furchtbar anstrengend sein. Die sind nämlich nie zufrieden. Die wollen Dinge immer besser machen. Die wollen noch mehr Qualität in unseren Veranstaltungen. Die wollen noch mehr Aufwand betreiben. Die wollen zusätzliche Angebote und Veranstaltungen schaffen. Und wisst ihr was? Das ist gut so. Das ist genau richtig. Schätzt diese Leute wert. Und die helfen euch, Gottes Willen zu tun. Unterstützt sie. Gebt euer Bestes für ihr Anliegen, denn sie tun es für Gott und für seine Ebenbilder. Das waren die Evangelisten. Jetzt kommen die Hirten, die leuchten uns leicht ein. Das leuchtet uns leicht ein, dass ein Christ einen Hirte braucht. Interessant finde ich übrigens, dass Paulus sich da voll mit einbezieht. Der sagt nicht, ihr Christen, die ihr jung seid, ihr braucht das. Nee, alle. Ich, mich inklusive. Er sagt, wir alle sollen in unserem Glauben wachsen. Über Hirten, da ist schon unendlich viel gesagt worden. Das sind Leute, die leiten, die schützen die Herde, die schauen, dass die Viecher gutes Futter haben, die helfen, umsorgen und so weiter. Und oft denkt man, ey, wenn der Hirte gut ist, dann geht's auch der Herde gut. Und es stimmt, einerseits, aber nicht zu 100%, denn der Einfluss von einem Hirten, der ist begrenzt. Der ist groß, aber der ist nicht vollkommen. Ich kann als Hirte das beste Weideland suchen, wo es eine schöne Mischung aus Gras und Kräutern und Pusteblumen und Vitaminen und so weiter gibt. Ich kann meine Tiere auf die beste Weide schicken, ich kann die vorher noch düngen, was auch immer, aber das Schaf, die Kuh, der Ochse, der muss selber das Maul aufmachen und fressen. Der muss reinbeißen, der muss kauen, der muss schlucken, der muss verdauen. Wenn das Tier das nicht macht, dann nützt der beste Hirte und die beste Weide nichts. Ich möchte euch einladen, herausfordern, eure Hirten wertzuschätzen. Damit meine ich nicht in erster Linie uns Pastoren. Ich fühle mich sehr wertgeschätzt von dieser Gemeinde. Es geht mir nicht um mich, sondern ich meine vor allem eure Hauskreisleiter. Die geben sich extrem viel Mühe, euch auf gutes Weideland zu führen. Wisst ihr, wer die am meisten wertschätzen könnt? Einmal Danke sagen ist nicht schlecht, aber das Beglückendste für einen Hirten ist zu sehen, dass sein Schaf frisst, kaut, schluckt, verdaut und schlussendlich wächst. Schätzt mal eure Leiter, eure Hauskreisleiter auf diese Art und Weise, dass ihr sagt, und da, wo du mich jetzt hinführst, da, wo du sagst, da habe ich einen Wachstumsschritt, da lasse ich mich drauf ein und ich gehe den Schritt. Wenn ihr das tut, wenn eure Leiter, eure Hauskreisleiter das sehen, das wird die noch viel, viel mehr motivieren, euch noch besser zu führen, noch bessere Weiden für euch zu suchen. Und zum Schluss den Lehrer. Lehrer sind Menschen, die Schrift auslegen können, dass das Wort Gottes heute lebendig und aktuell wird, dass der manchmal breite Graben von 2000 Jahren, dass der überwunden wird und dass Gott reden kann. Ich glaube, es gibt so mindestens zwei Bilder von Lehrern. Ich war ja selbst 5 Jahre einer und ich kenne beide. Da gibt es zum einen den Besserwisser, der einteilt in richtig und falsch, der von 1 bis 6 die Noten verteilt und am liebsten die 6 gibt. Der freut sich, wenn er richtig viel rot anstreichen kann. Der ärgert sich. Ich kenne Kollegen, die ärgern sich furchtbar, wenn eine Arbeit zu gut ausgefallen ist. Und da einen Schnitt von 2,2, das war nix, wir müssen es das nächste Mal schwerer machen. Die freuen sich, wenn wir sagen, ja, den Schülern, den muss man wirklich zeigen, wo der Hammer hängt. So, das sind unglaublich anstrengende Leute, diese Besserwisser-Lehrer. Und dann gibt es den zweiten Typ Lehrer. Das ist der Potenzialentfalter. Das sind Lehrer, die gehen mit Schülern einen Weg. Und klar, als Lehrer weiß man auf seinem Gebiet natürlich mehr als seine Schüler. Das ist normal. Und ich weiß auch, dass es als Lehrer, dass es unmöglich ist, dass alle meine Schüler auf den gleichen Stand wie ich kommen. Als Englischlehrer, da hatte ich Schüler vor mir, von denen wusste ich, die können 5-mal die Woche Nachhilfe nehmen. Und die werden niemals so gutes Englisch sprechen wie ich. Und das sage ich nicht, weil ich an Selbstüberschätzung kranke oder weil mein Englisch perfekt wäre. Nee, überhaupt nicht. Sondern weil Gaben anders verteilt sind. Und der Besserwisserlehrer, der sagt, ha, ich schreibe dir eine 6 rein, das zeigt dir wirklich, wo deine Lücken sind. Vielleicht motiviert dich das ja. Ich muss dir spiegeln, wie schlecht du bist. Der Potenzialentfalter, der sagt, weißt du was, du wirst vielleicht niemals auf mein Level kommen. Das musst du aber auch gar nicht. Ich helfe dir. Was ich mache ist, ich möchte dir helfen, das Beste aus dir rauszuholen. Dein Maximum auszureizen. Und das kann für Schüler anstrengend sein. Lernen ist manchmal nervig, ist Arbeit, macht nicht immer Spaß, aber am Ende ist der Gewinn. Warum brauche ich Lehre? Ich brauche jemand, der mir die Schrift aufschließt und mich herausfordert, mein Potenzial, das Gott in mich persönlich hineingelegt hat, das zu entfalten, das zur Blüte zu bringen. Ich brauche Lehrer, die mich korrigieren, wenn ich Fehler mache, wenn ich falsch abbiege. Aber die das immer tun mit diesem Ziel, mein Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Das können Pastoren und Prediger sein, müssen sie aber nicht. Auch andere weise Menschen sind solche Lehrer, die etwas, was sie gelernt haben, an mich weitergeben können. Paulus, der ist sehr, sehr klar. Er sagt in Vers 7, Jesus hat Potenzial in dich gelegt und du sollst es einsetzen. Und richtig effektiv wird das, wenn du das im Rahmen von Gemeinde, wenn du das im Rahmen von diesen 5 Gaben in Gemeinde prägen und weiterentwickeln lässt. Und ich möchte es an einem Beispiel einfach mal kurz veranschaulichen. Angenommen, du hast die Gabe der Gastfreundschaft. Und es macht dir Freude, andere zu bewirten, sie einzuladen, ihnen eine tolle Atmosphäre zu bereiten, mit Essen zu verwöhnen. Wunderbar. Du kannst das machen, privat, für dich. Und es wird Gott segnen. Das ist gut. Aber stell dir vor, was passieren könnte, wenn deine Gabe in einem Umfeld von diesen 5 Gaben zum Einsatz kommt. Deine Gabe könnte ihre Effektivität vervielfachen. Angenommen, ein Apostel käme zu dir, einer, der immer visionär denkt und der sagt, ich habe eine Idee, wir starten was Neues. Was brauchen unsere Leute? Wir brauchen ein Seminar, was ihnen hilft, mit ihrer Ehe, mit ihren Beziehungen besser klarzukommen. Und da werden wir ganz viele heikle Themen ansprechen. Das wird manchmal sehr unter die Haut gehen und das wird den Leuten dann helfen, wenn die sich an einem Teller festhalten können, wo was Leckeres drauf ist. Und wenn das Ganze nicht in der kalten Atmosphäre, sondern in der gemütlichen ist, würdest du mir helfen, das für die Menschen zu tun? Könntest du deine Gabe dafür einsetzen? Und stellt euch vor, zu dieser Person mit der Gastfreundschaft kommt ein Prophet, der sagt, weißt du was, ich habe da hinten gesehen, da ist jemand in Not. Man sieht es von außen vielleicht nicht, aber ich habe den Eindruck, Gott sagt mir, der ist in Not. Und er wird sich freuen, das wird ihm unglaublich gut tun, wenn er ganz handfest erfährt, ich bin nicht vergessen. Und er erfährt das nicht durch einen Brief, sondern durch ein Mittagessen, das plötzlich vor seiner Tür steht. Würdest du so dienen? Oder ein Evangelist kommt und sagt, weißt du was, ich würde gern Menschen erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich würde sie gern dort erreichen, da, wo sie sowieso sind. Und die Leute treffen sich heute nun mal nicht mehr am Brunnen, wie sie das zu Jesu Zeit gemacht haben, sondern die treffen sich heute in Cafés, in so einer Atmosphäre. Und wir wollen was starten in der Stadt, wo die Menschen sind. Machst du mit, kochst du Kaffee, backst du Kuchen. Setzt du deine Gabe so ein. Dann stellt euch vor, zu den Menschen mit der Gabe der Gastfreundschaft kommt der Hirte und sagt, ich weiß, du hast diese Gabe. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Du bist so unglaublich busy, so beschäftigt, anderen zu dienen, es ihnen schön zu machen. Wann hast du dir das letzte Mal die Zeit genommen, auf dich zu achten? Ich will nicht, dass du ausbrennst. Achte auch auf dich. Dann kommt der Lehrer zu den Menschen mit der Gabe der Gastfreundschaft und sagt, weißt du was? Das, was du da tust, das ist mehr als nur Essen kochen für andere. Das ist was Heiliges. Da findet nämlich eine Gottesbegegnung statt. So wie als Abraham diese drei Männer bewirtet hat, die zu ihm zu Besuch gekommen sind. In dem Text, das müsst ihr euch mal anschauen, das ist wunderschön. Da kommen diese drei Männer und die sitzen da und essen. Und mitten während dem Essen auf einmal passiert was und auf einmal sitzt da Gott. Höchstpersönlich. Während dem Essen findet Gottes Begegnung statt. Das, was du tust mit deiner Gabe, das ist nichts Profanes, sondern das ist was Heiliges, was Geistliches. Versteht ihr, was ich meine? Oder was Paulus, glaube ich, meint, wenn er sagt, wenn diese fünf Gaben in Gemeinde da sind und ausgeübt werden, dann wird das Auswirkungen haben. Dann wird deine Gabe, die du bekommen hast, dann wird die aufblühen. Und dann wird der ganze Leib Christi aufblühen. Deswegen brauchst du Gemeinde. Deswegen ist Solo-Christentum keine Alternative. Es ist nicht nur so, dass du Gemeinde brauchst, Gemeinde braucht auch dich. Der Leib Christi braucht dich mit deiner Begabung. Im letzten Vers, da sagt Paulus, jedes Teil, jedes Glied erfüllt seine Aufgabe. Und wenn das passiert, dann erbaut das den ganzen Leib. Um es in anderen Worten zu sagen, wenn du nicht Teil bist und das, was der Feldherr dir mitgebracht hat, einsetzt, dann kann Land nicht eingenommen werden. Dann fehlt was ganz Entscheidendes. Jeder Einzelne ist wichtig, damit wir gemeinsam, aber auch jeder individuell Jesus ähnlicher werden können. Dass unser Glaube erwachsen wird. Dass wir fest werden in unserem Glauben. Dass wir wissen, warum glaube ich das? Glaube ich das wirklich oder glaube ich es, weil es schon immer so war? Oder ist das eine feste Überzeugung? Dass wir zu einem selbstständigen Glauben kommen, der durch Gemeinschaft und durch das Reden Gottes in Gemeinschaft geprägt ist. Das ist eine doppelte Ermutigung heute Morgen. Ich möchte dich zum einen herausfordern, dass du diese Gabe, die du von Gott bekommen hast, dass du die einsetzt. Und vielleicht sitzt du die ganze Zeit da und sagst, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was meine Gabe ist. Am 18. März, 26. März, vielen Dank, Entschuldigung, am 26. März bieten wir hier ein Dienstseminar an. Dienstseminar, das ist eine Abkürzung, dient im Einklang von Neigungen und Stärken und Talenten. Da geht es darum, welche Gabe hat Gott in dich hineingelegt? Wenn du nicht weißt, wo ist meine Gabe, dir unsicher bist, geh dahin. Da wird dir geholfen, das rauszufinden. Das ist eine, ich möchte dich einladen, deine Gabe einzusetzen. Und das andere ist, ich möchte dich einladen und ermutigen, eine neue Offenheit gegenüber diesen fünf besonderen Ämtern zu entwickeln. Da, wo du vielleicht bis jetzt gedacht hast, naja, das ist die Spielwiese von irgendwie von ein paar Besonderen, von visionären Aposteln vielleicht, lass die mal machen. Oder von den Propheten oder den Evangelisten, von denen, die immer noch mehr Lehre und noch mehr Leitung wollen. Da, wo du vielleicht bis jetzt so gedacht hast, dass du dich da öffnest und diese Menschen unterstützt und dass du lernst, auf sie zu hören. Dass du lernst, sie als Gottes Geschenk an dich anzusehen. Vielleicht gehst du ja heute zu jemand hin und sagst, weißt du was, ich glaube, du hast diese Gabe. Ich glaube, du hast diese eine Gabe und ich möchte die ernst nehmen. Ich will mich von Gott durch dich herausfordern lassen. Ich bin überzeugt, wenn wir das anfangen, das wird uns individuell, aber uns als gesamte Gemeinde in einem neuen Tempo wachsen lassen, das wir noch nicht kennen. Und der Leib Gottes, der Leib Christi, das Reich Gottes, das wird dadurch aufblühen. Ich freue mich darauf. Gott segne euch. Amen.